Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Ich bin letztes Jahr schon mal von euch eingeladen worden, habe letztes Jahr schon mal bei euch predigen und dazu mal ist alles noch irgendwie viel kleiner, viel enger gewesen. Ich weiss noch, wir haben die Lokalität gesucht und dann haben wir durch ein kleines Gässchen reingefahren und dann haben wir keinen Parkplatz gefunden und es war alles ein bisschen enger gewesen. Und jetzt, wo ich heute Morgen hier angefahren bin, habe ich gestaunt. Wir haben sogar eine eigene Autobahnausfahrt. Das ist also wirklich genial. Und ja. In diesem Jahr hat sich auch bei mir einiges geändert. Ich weiß gar nicht, wenn ich zuletzt bei euch war, vom Datum her. Aber auf jeden Fall, ich bin geheiratet, habe 4 Kinder. Ich habe alle dabei, zwischen 1 und 5 Jahren oder 6. Und wohnen wir in Zofingen, im schönen Aargau. Und arbeite ich in der Stiftung Wendepunkt in Wettigen. Und zwar arbeite ich dort als Gruppenleiter in der Gastronomie und in der Hauswirtschaft. Und dort Klienten, Teilnehmer anleiten, Menschen, die auf Arbeitssuche sind oder die irgendwie wieder in die Gesellschaft integriert werden müssen. Anleiten beim Kochen, beim Putzen und so weiter. Und versuche mit ihnen ein Ziel zu erreichen, dass sie irgendwie entweder wieder mehr Pensum können aufbauen können oder dass sie wieder eine Stelle können finden können und so weiter und so fort. Genau. Ja. Mein Wunsch ist es aber, und darum bin ich auch hier, dass von diesem Ort hier, von dieser Gemeinde aus, auch ein Segenstrom ausgehen darf. Und dass die Menschen in Bülach auch dürfen, wirklich auch dürfen den Herrn Jesus kennenlernen und die Menschen dürfen einen Wendepunkt in ihrem Leben erleben. Der Predigtext, den wir heute am Morgen zusammen anschauen, der steht im 4. Buch Mose. Und die Hauptrolle in diesem Buch spielt das Volk Israel. Das Volk Israel, das von Gott durch die Wüste ins verheißene Land geführt wird. Das Volk, das ist ein Volk, das schon einiges erlebt hat mit Gott. Das Volk, das früher jahrelang geknechtet worden ist unter den Ägyptern, wo Schwerstarbeit haben müssen verrichten, wo befreit worden sind durch Wunder und Zeichen von Gott, rausgeführt worden sind aus dieser Sklaverei und jetzt unterwegs sind, mit dem Ziel, das verheißene Land. Das Ziel, dass in ein Land hineinzukommen, wo Milch und Honig fließt. Das Ziel, in ein Land hineinzukommen, wo sie dürfen zur Ruhe kommen, wo sie dürfen sich niederlassen und dürfen einfach einmal in Frieden leben. Unterwegs hat Gott sich ihnen immer wieder offenbart. Nicht nur durch die gewaltige Befreiung, aus Ägypten heraus, sondern auch am Berg Sinai hat sich Gott ihnen offenbart, indem er ihnen die 10 Gebote gegeben hat. Gott hat sich ihnen gezeigt, indem er ihnen gesagt hat, schaut, baue eine Stiftshütte, ich möchte mitten unter euch wohnen. Gott hat Nähe zu seinem Volk gesucht. Er hat mit ihnen im Kontakt sein, mit ihnen unterwegs sein. Und in all dieser Zeit, wo Gott mit ihnen unterwegs war und all dieser Zeit, wo das Volk in dieser Wüste unterwegs war, hat Gott sie versorgt. Das Volk hatte keine Zeit, um irgendwie Ackerbau zu betreiben oder zu warten, bis irgendwelche Sachen gewachsen sind oder so. Nein, sie waren unterwegs und Gott war der, der sie versorgt hat. Jeden Tag mit genug Nahrung, dass jeder satt worden ist. Und obwohl es ihnen eigentlich an nichts gefehlt hat, obwohl sie eigentlich alles gehabt haben, ist in ihnen im Inneren immer wieder so eine Unmut aufgekommen. Ja, sogar der grosse Anführer, der Mose, hat auch so seine schwachen Momente gehabt, wo er Zweifel gehabt hat an Gott, bringt er uns wirklich ans Ziel oder nicht? Und so einen Moment wollen wir zusammen auch jetzt anschauen, im 4. Mose, Kapitel 21, Vers 4 bis 8. Dort steht: Dann zogen sie weiter, vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Auf dem Weg aber wurde das Volk ungeduldig. Und das Volk redete gegen Gott und Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt kein Brot und es gibt kein Wasser und es ekelt uns von der elenden Speise. Da sandte der Herr die Saraf-Schlangen gegen das Volk und sie bissen das Volk und viel Volk aus Israel starb. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Betet zum Herrn, damit er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir einen Saraf und befestige ihn an einer Stange. Und jeder, der gebissen wurde und ihn anzieht, wird am Leben bleiben. Da machte Mose eine bronzene Schlange und befestigte sie an einer Stange. Wenn nun die Schlangen jemand gebissen hatte, so blickte er auf zu der bronzenen Schlange und blieb am Leben. Die Situation ist also folgende gewesen. Das Volk ist schon lang unterwegs gewesen. Und sie sind so richtig langsam wieder müde geworden. Sie sind einfach nicht wirklich vom Fleck gekommen. Feindliche Völker haben sie umringt. Sie sind von diesem Berg hoch oben runtergekommen in eine Ebene, von Moab. Und die Ebene von Moab war ein karges Land, ein unfreundliches Land. Vom Schilfmeer her ist immer wieder so ein starker Wind aufgekommen, wo Sand und Staub aufgewirbelt hat. Aber was für mich persönlich am schlimmsten gewesen wäre, ist, dass sie schon seit Jahren jeden Tag das Gleiche haben müssen essen. Ich als Leiter von einer Kantine mache ja auch den Menüplan. Und es ist mir schon passiert, dass ich aus Versehen an zwei Tagen hintereinander mal Teigwaren drauf hatte. Und es ist ja so, dass mindestens eine Person dann sicher kommt und reklamieren kann. Das Volk Israel, wenn wir uns mal vorstellen, hat 40 Jahre lang den gleichen Menüplan gehabt. 40 Jahre lang den gleichen Menüplan. Da können wir irgendwie das Murren ein Stück weit nachvollziehen. Dass das vielleicht irgendwann einmal zum Hals rausgegangen ist. Der Weg aus der Sklaverei bis hin in das verheißene Land, wo Gott ihnen gezeigt hat, dort wird Milch und Honig fließen. Das war die Zeit für das Volk, die Zeit der Bewährung. Das Volk ist geprüft worden, jeden Tag von Neuem. Sie stehen vor grossen Herausforderungen. Sie sind unterwegs, sie sind müde, sie sind schwach. Sie sind ohne Schutz sind die unterwegs, umringt von feindlichen Völkern. Und sie sehen vielleicht auch kein Ende mehr von ihrer Reise. Was für eine miserable Perspektive. Wenn Menschen, die auf Stellensuche sind, zu mir in meinen Bereich kommen, dann schaue ich mit ihnen immer als erstes an, was ist eigentlich euer Ziel von diesen drei Monaten, die ihr bei mir sind? Was wollt ihr erreichen? Und ich zeige ihnen ein bisschen aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, von was können sie in diesen drei Monaten profitieren. Sei das jetzt, es kann fachliche Sachen sein, es kann aber auch sein, dass sie einfach Tagesstruktur haben oder so Grundqualifikationen wie am Morgen mal pünktlich aufstehen und so weiter, dass sie diese Sachen trainieren können. Und ich zeige ihnen einfach auf, hey, wenn du ohne Ziel bist, wenn du keine Perspektive hast, wenn du nicht weißt, wo du möchtest hin, dann bist du träge, dann wirst du nicht weiterkommen, dann wirst du irgendwie in deiner Arbeitslosigkeit innen bleiben. In dieser Geschichte ist mir aber aufgefallen, dass es durchaus auch sein kann, dass der Weg auch das Ziel ist. Denn Gott hat dem Volk Israel nie verheißen, schaut, der Weg ins verheißene Land wird unbeschwerlich. Gott hat nie gesagt, schaut, wenn ihr aus der Sklaverei befreit seid, nachher wird, läuft alles nur noch wie durch Butter. Aber was er gesagt hat, ist, er kommt mit. Er hat gesagt, ich möchte mitten unter euch sein. Darum hat er die Stiftshütte eingeführt. Darum hat er eingeführt, dass es Gottesdienste gibt. Darum hat er eingeführt, dass es Ort gibt, eine Möglichkeit gibt, wo das Volk Gott begegnen kann, wo es kann zur Ruhe kommen kann. Und er hat gesagt, ich bin der, der dabei ist. Ich bin der, der mit euch geht, der euch versorgen tut, jeden Tag. Und es heisst, sie haben jeden Tag genug zum Essen. Grosse Familien haben genug gefunden, für ihre grosse Familie zu versorgen. Leute, die allein unterwegs waren, haben genug gefunden, dass sie selber auch satt geworden sind. Manchmal geht es uns Christen ja ähnlich wie den Israeliten. Durch die Vergebung von unserer Schuld sind wir ja auch wie aus der Sklaverei von der Sünde heraus befreit worden. Und jetzt sind wir unterwegs ins verheißene Land. Unterwegs, wo wir wissen, hey, wir werden einmal die Ewigkeit im Himmel, einmal die Ewigkeit bei Gott können verbringen, in seiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Doch der Weg dort an, der ist oftmals steinig und schwer. Ich denke an mich, wie oft fehlt mir echt Geduld mit meinen Kindern, wenn sie nicht so tun, wie ich will. Wie oft tue ich murren, wenn ich das Gefühl habe, ich komme ein bisschen zu kurz. Oder wie schnell geht vielleicht auch die Euphorie vorbei von diesen neuen Räumlichkeiten, wo man plötzlich sieht, oh, vielleicht wäre das andere doch noch ein Charmander gewesen und so weiter und so fort. Gott hat einen Plan. Und Gott kommt mit. Unser jüngster Sohn, der Tobias, er fängt jetzt langsam an zu laufen. Er ist jährig und er ist noch recht wackelig auf den Füßen. Man merkt, er hat noch nicht so viel Kraft, dass er längere Zeit so stabil kann laufen kann. Doch er versucht es immer wieder. Er läuft einige Schritte, dann geht er wieder aufs Füdle. Manchmal muss er sich wieder festheben, manchmal muss er sich krampfhaft wieder aufziehen. Und wenn ich das so ein bisschen beobachten tue, könnte man fast Mitleid bekommen mit dem Kind. Und wenn ich jetzt als Vater herangehe und würde sagen, okay, Tobias, das ist also wirklich blöd, wenn du immer aufs Füdle gehst, komm, ich tue dich doch tragen. Dann nehme ich ihn und packe ihn und dann geht er nicht mehr aufs Füdle. Er ist stabil, er ist bei mir, es ist alles in Ordnung. Aber was passiert mit ihm? Passiert gar nichts. Er geht nicht mehr aufs Füdle, aber er wird auch nicht laufen lernen. Und so ist das auch mit unserem Glauben. Der Glaube ist etwas, das sich erst vertieft und festigen tut, wenn er im Alltag und in dieser Welt innen erprobt wird. Wenn das, was wir in der Bibel lesen, die Verheißungen von Gott, sich in unserem Leben im Alltag innen bestätigen. Dann wird der Glaube gefestigt. Dann graben sich tiefe Wurzeln in die Erde hinein. Und dann kann irgendwann mal auch ein Hurrikan den Glaubensbaum nicht mehr umreißen. Manchmal sind wir vielleicht auch ein bisschen müde und fragen uns, warum lässt Gott so viel zu, auch in meinem persönlichen Leben? Warum geht es nicht einfacher? Warum habe ich so viele Beschwerden? Und ich muss euch sagen, schaut, es ist ganz normal. Es ist ganz normal, dass es nicht rund läuft im Leben. Es ist ganz normal, dass Schwierigkeiten kommen im Leben. Und die Schwierigkeiten, das sind Zeichen, das ist kein Zeichen, dass Gott uns irgendwie verlassen hätte oder so. Nein, vielmehr möchte Gott uns in diesen Schwierigkeiten im Zentrum sein von unserem Leben. Er ist der, wo eigentlich die Nähe sucht zu uns. Er ist der, der den Kontakt zu uns sucht. Er ist der, der sagt, ich bin da. Ich bin in diesen Schwierigkeiten mit euch, zumindest innen da. Jesus, als er bevor er zum Vater gegangen ist, in den Himmel, hat er gebetet, hat er im Gebet gesagt, Herr, Vater, hat für die Gläubigen gebetet, dass der Vater sie bewahrt in dieser Welt, dass er den Glauben bewahren soll in dieser Welt, weil er gewusst hat, wie viele Anfechtungen und wie viele Schwierigkeiten uns in dieser Welt werden begegnen. Darum ist es durchaus auch ein wichtiges Gebet, das wir auch nachbeten können. Dass wir dafür beten, dass unser Glaube niemals aufhören wird, sondern dass wir auch in diesen Schwierigkeiten, die kommen, können daran wachsen und dass wir können gefestigt werden, dass unser Glaube kann vertieft werden und wir mehr und mehr auch von ihm können erfahren. Das Volk Israel hat also ihren Unmut kundgetan und Gott hat sich in einer drastischen Art und Weise ihnen offenbart. Er sagt in Vers 6 und 7, da sandte der Herr die Seraphschlangen, oder auch Fürschlangen genannt, gegen das Volk. Und sie bissen das Volk, und viel Volk aus Israel starb. Da kam das Volk zu Mose, und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zum Herrn, damit er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Die Schlangen sind gekommen und die haben zugebissen. Und es hat bereits Tote gegeben im Lager der Israeliten. Ich kann mir vorstellen, dass Panik ausgebrochen ist. Dass die Leute nicht gewusst haben, was sollen wir machen? Wie können wir mit dem umgehen? Wie können wir die verscheuchen? Und sie haben gemerkt, sie sind wie machtlos. Interessanterweise ist für sie plötzlich klar gewesen, dass diese Schwierigkeit für sie keine natürliche Schwierigkeit war, sondern sie haben gewusst, die Schlangen sind gekommen, weil sie selber ungehorsam gewesen sind. Für die Israeliten ist das Symbol von der Schlange bekannt gewesen. Schon bei Adam und Eva ist ja auch der Teufel in Form von einer Schlange gekommen und hat Adam und Eva in Versuchung geführt. Und seitdem ist die Schlange wie das Zeichen gewesen, Zeichen von der Verführung. Erst durch die Schlange sind die Israeliten wieder wachgerüttelt worden. Und sie haben Gott um Gnade bittet, um Vergebung bittet. Interessanterweise funktionieren wir Menschen einfach so, dass wenn wir plötzlich machtlos werden, besinnen wir uns auf Gott. Und vorher haben wir alles selber im Griff. Wir haben es vorher auch gehört, jetzt aktuell passiert auf dieser ganzen Welt gewaltige Katastrophen. In der Schweiz mit grossen Erdrutschen und mit diesen Hurricanes und Erdbeben. Ganze Landstriche werden einfach verwüstet, Inseln zerstört, die Natur tobt sich aus und der Mensch kann nichts dagegen tun. Und das sind so Situationen, wo der Mensch merkt, er ist abhängig, wo der Mensch merkt, er hat es nicht mehr im Griff. Und dann kommt der Mensch ins Fragen rein. Und er fragt dann plötzlich Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt du das zu? Und dabei vergisst der Mensch dann, dass Gott eigentlich schon viel früher vielleicht mal gerufen hat. Dass Gott vielleicht mal viel früher mal an die Herzenstür poppelt hat. Gottes Stimme ist nicht immer eine Stimme, wo so laut und so zornig und so gewaltig kommt. Ich denke, Gott fängt erst einmal im Kleinen an, indem er einfach einmal an unser Gewissen appelliert, indem er an unsere Herzenstür poppeln tut, indem er uns Menschen, Begegnungen mit Menschen schenkt, die uns von ihm erzählen, wo uns vielleicht auch zurechtweisen tun oder uns auf etwas aufmerksam machen. Aber wir Menschen, wir wissen auch, wie wir mit unserem Gewissen umgehen können. Und manchmal oder oftmals ist es auch so, dass wir unser Gewissen einfach ausschalten und sagen, ich mache es trotzdem so, wie ich will. Ich höre nicht auf mein Gewissen. Und dann muss Gott vielleicht auf andere Mittel zurückgreifen, damit er unsere Aufmerksamkeit bekommt. Volk Israel sind das Schlangen gewesen. Es gibt auch andere Geschichten. Zum Beispiel vom König David, wo auch sein Gewissen so stark unter Druck, so stark ausgeschaltet hat und weggedrängt hat, dass er sogar fähig war, Ehebruch zu begehen mit der Bathseba, sogar fähig war, ihren Ehemann umbringen zu lassen und es nicht gemerkt hat. Er hat selber nicht gecheckt, dass er etwas falsch gemacht hat. Er hat erst gemerkt, wo Gott den Prophet Nathan geschickt hat und dem David die Konsequenz von seinem Handeln aufgezeigt hat. Der König David hat aus seiner Situation dort heraus gelernt. Im Psalm 139 schreibt er dann auch, dass Gott sein Herz soll prüfen. Er soll prüfen, ob er noch auf rechtem Weg ist. Für den David ist es wie eine Zeit der Besinnung. Eine Zeit einmal vom gesamten Ausliefer. Einfach mal, Herr, da bin ich. Prüfe du mein Leben. Bin ich noch auf rechtem Weg? Bin ich richtig eingespurt? Habe ich meinen Blick aufs Ziel ausgerichtet? Und ich denke, nicht umsonst hat Gott auch die Gottesdienste eingeführt. Orte wie heute Morgen. Zeiten, wo wir dürfen zur Ruhe kommen. Zeiten, wo wir einfach uns einfach vor Gott können ausliefern lassen können. Und können sagen, ansitzen, sagen, Herr, da bin ich. Prüf du mein Leben. Gott hat in dieser Zeit der Besinnung, wo das Volk Israel gemerkt hat, sie haben etwas falsch gemacht, zu Mose geredet. Und er sagt dann, und der Herr sprach zu Mose, mache dir ein Saraf und befestige ihn an einer Stange. Und jeder, der gebissen wurde und ihn ansieht, wird am Leben bleiben. Da machte Mose eine bronzene Schlange und befestigte sie an einer Stange. Wenn nun die Schlangen jemand gebissen hatten, so blickte er auf zu der Bronzenschlange und blieb am Leben. Der Mose hat also den Auftrag bekommen von Gott, eine Schlange zu formen aus Bronze. Und er musste die Schlange auf einen grossen Pfosten anhängen, damit sie alle Menschen gut gesehen haben. Und er hat den Auftrag gehabt, dass jeder, der gebissen worden ist, von dieser Schlange, der kann gerettet werden, wenn er nur zu dieser bronzenen Schlange aufschauen tut. Als ich den Abschnitt gelesen habe, bin ich schon ein bisschen ins Stolpern gekommen. Ich habe gedacht, Moment mal, hat es Gott wirklich befohlen, dass das Volk Israel jetzt so ein Götzenbild aufstellen sollte? Und jeder, der es anschaut, dass er die geheilt werden, ist das nicht irgendwie pädagogisch kontraproduktiv, wenn er jetzt so etwas eigentlich genau das Gegenteil macht, zu dem, was Israel eigentlich sonst für einen Auftrag hätte. Klar. Israel hat nämlich alle Götzenbilder zerstören von den Völkern, die sie eigentlich auch besiegt haben. Aber als ich den Text ein bisschen genauer angeschaut habe, dann bin ich plötzlich darauf gekommen. Was haben die Menschen gesehen, wenn sie die Schlangen angeschaut haben? Sie haben die Schlangen gesehen, die symbolisch für ihren Ungehorsam. Und zwar eine tote Schlange. Die Bronzeschlange hat sich nicht mehr bewegt, die hat nicht mehr zubissen können. Sie haben Symbol gesehen von ihrem Ungehorsam. Also die Menschen haben ihren Ungehorsam, ihre Schuld, ihre Sünde dort am Pfahl gesehen hängen. Und dann sind sie geheilt worden. Warum? Weil Gott die Schlange und auch Ungehorsam besiegt hat. Unwirksam gemacht hat. Gott ist einfach schon unglaublich gut. Unglaublich geduldig mit seinem Volk. Es war nicht die erste Episode, wo das Volk so am Murren war. Schon gerade kurz bevor sie aus Ägypten rausgezogen sind, haben sie schon sich wieder daran gesehen, wie schön es in Ägypten war. Dort haben sie noch Fleisch zum Essen und Gott hat gesagt, okay, gut, dann bringe ich euch noch Wachteln, und bis es euch zum Hals raushängt. Und jetzt sind sie ihnen zum Hals rausgehangen. Das Volk war so störrisch. Und Gott ist trotzdem so geduldig mit dem Volk und hat jetzt dort in dieser Situation wieder die rettende Hand angehabt und gesagt, wenn ihr dort anschaut, dann werdet ihr gerettet. Ich weiß nicht, wie ich reagiert habe an seiner Stelle. Ich merke, wie schnell mir Geduld plötzlich fehlt. Auch wenn ich am Arbeiten bin, wenn ich Leute habe, wo irgendwie auf Stellensuche sind und ihr Leben ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig und kompliziert und trotzdem sind sie so unkooperativ und undankbar und wollen nicht mitmachen und dann löscht es mir amigs ab und ich denke, hey, gut, dann machst du halt dein Ding, dann kommst du halt nicht arbeiten, dann hast du halt unentschuldigte Absenzen. Ich investiere mich in die Menschen, die wollen. Und schaue, dass die wollen, dass die einfach auch zum Ziel kommen. Aber Gott macht das anders. Gott hat unglaublich viel Geduld. Und er sagt, er hebt seine Verheißung. Er haltet an seiner Verheißung fest, dass er das Volk ins verheißene Land wird führen. Die Wüstenwanderung ist so ein bisschen wie ein Ausflug, ein bisschen grösserer. Und wenn ich eine Wanderung mache, dann muss ich mir auch zuerst mal bewusst werden, was ist mein Ziel? Wo möchte ich am Schluss ankommen? Auf welchem Gipfel? Oder in welchem Bergrestaurant? Oder was auch immer. Was ist mein Ziel? Auf was richte ich mich aus? Und damit ich jetzt den Weg finde, brauche ich Zeit. Ich muss mich vertraut machen mit dem Kartenmaterial. Ich muss sehen, wo gibt es Wege, wie komme ich da durch. Und es braucht Zeit, um die zu studieren, die zu verinnerlichen. Und dann, wenn ich meine Route bereit habe, dann muss ich einen bewussten Entscheid fällen. Und zwar richtig einschlagen und loslaufen. So ist das dann mit dem Glauben auch. Wir haben das Ziel, dass wir irgendwann die Ewigkeit bei Gott verbringen können. Wir haben das Ziel, dass Menschen, möglichst viele Menschen, einfach auch den Weg mit uns zusammen gehen. Dass viele Menschen Jesus Christus kennenlernen und auch das Heil erfahren dürfen, das für sie bereit ist. Haben wir das Ziel noch vor Augen? Oder sind wir vielleicht von lauter Weg, ist das Ziel vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt? Sind wir uns das noch so ein bisschen bewusst, was es bedeutet, Jesus mal zu begegnen, ihn mal zu sehen, von Angesicht zu Angesicht, einmal an einem Ort sein, wo alles Leid weg wird sein, wo alle Schwierigkeiten nicht mehr werden da sein. Nehmen wir uns noch Zeit, um das Kartenmaterial, sprich die Bibel, zu studieren, zur Ruhe kommen und zu lesen. Als Christen geht es uns ähnlich wie im Volk Israel. Vielleicht kommt dein Leben manchmal auch ein bisschen so vor wie eine Wüstenwanderung, wo du unterwegs bist, unterwegs bist, unterwegs bist und nicht genau weißt, wo gehe ich an, was ist mein Ziel, was ist eigentlich mein Auftrag in dieser Welt. Mir geht es ab und zu so, wo ich mir wieder wie muss bewusst machen muss, was ist, wo ich ein bisschen orientierungslos bin, wo ich vielleicht auch so ein bisschen einen Tag hineinlebe. Momentan werden wir manchmal von unserem Leben fast schon ein bisschen fremdbestimmt. Mit den Kindern und so weiter. Am Morgen gehe ich arbeiten, zu Abend komme ich heim. Und dann ist das Programm ist vorprogrammiert. Und dann irgendwann gehen wir müde ins Bett und fertig. Und es bleibt gar nicht so viel Freiheit, um sich Gedanken zu machen, wo will ich durch. Habe ich noch Zeit, um mich auszurichten auf das Ziel? Dass ich eben nicht orientierungslos bin, dass ich weiss, wo ich hin will. Oder vielleicht kommt es dir auch so vor, dass du vielleicht auch so ein bisschen wie der Israeliten manchmal so ein bisschen auf kargem Land bist. Dass du vielleicht auch so ein bisschen Sand und Staub in die Augen geweiht wird und du irgendwie dein Blick so richtig betrübt ist. Dir vielleicht auch der Alltag und immer das Gleiche so ein bisschen aus dem Hals raushängt und nicht weiss, wie geht es weiter und was will Gott eigentlich von mir. Dann möchte ich dir Mut machen. Nimm dir Zeit von der Besinnung. Nimm dir Zeit, dass du dich ausrichtest auf den, der eben auch an diesem Pfahl anhängt. Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist, ohne Sünde gelebt hat, ohne Schuld gelebt hat, ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld. Er ist für uns zur Schuld geworden, zur Sünde geworden. Und wenn wir an das Kreuz anschauen, dann sehen wir, wo unsere Schuld hängt, wo unsere Sünden hängen. Und das gibt Mut und Kraft zum Weitergehen. Manchmal kann es vielleicht auch sein, dass eben auch feurige Schlangen rum sind. Schlangen, die dich bissen wollen. Schlangen, die dir den Mut nehmen wollen. Die deinen Glauben zerstören wollen, die kaputt machen wollen. Dann schau zum Kreuz und besinn dich auf das, was Jesus für dich da hat. Dass er der ist, der dich befreit hat aus der Sklaverei. Befreit hat aus der Schuld. Und jetzt da ist mit dir, mitten unter uns. Weil er das verheißen hat. Und wir wissen, wenn wir jetzt dort ans Kreuz schauen, das Kreuz ist leer. Weil Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Schuld besiegt. Die Schuld hat keinen Einfluss mehr auf unser Leben. Und wenn der Satan kommt und sagt, und ich möchte dich vergiften, und sagt, du bist schuldig und Gott hat keine Freude an dir und weiß auch nicht, was alles, und dir Lügen möchte einreden, dann schau zum Kreuz und merk, wird dir bewusst, es ist gut. Es ist alles gemacht. Es ist alles vollbracht. Gott ist ein Gott, der rettet. Gott ist der, der geduldig ist und der seine rettende Hand dem Volk Israel auch wieder entgegengestreckt hat. Obwohl sie schon x-mal versagt haben, x-mal auf die Nase gefallen sind, x-mal einen Weg gegangen sind, wo Gott keine Freude gemacht hat, hat Gott gesagt, ich bin geduldig und ich gehe mit euch den Weg. Halten wir daran fest, Gott ist mit uns geduldig. Er möchte mit uns den Weg gehen. Und auch wenn wir vielleicht das Ziel jetzt nicht gerade sofort sehen, vielleicht nicht gerade sofort wissen, wie geht es weiter. Wir dürfen wissen, wir dürfen einst die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und Gott meint es gut. Er ist der, der uns versorgen wird. Amen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du lebendig bist. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du dich uns offenbart hast. Danke dir für die Geschichte von Israel. Danke dir, dass du mit deinem Volk unterwegs gewesen bist und dass wir auch anhand von deinem Volk dürfen erkennen, wie du bist. Dass du nicht ein Gott bist, der einfach zornig ist und der einfach nur gerecht ist und Strafe tut, sondern dass du auch der bist, der eben seine rettende Hand entgegenstreckt, der geduldig ist und der mit uns möchte unterwegs sein. Und ich bitte dich, du kennst uns, du weißt, wo jeder von uns steht, in welcher Lebenssituation wir uns befinden. Du bist der, der Hoffnung gibt. Du bist der, der uns frei macht von unserer Schuld, frei macht von unseren Zweifeln, frei macht von unseren Ängsten. Ich bitte dich, dass du Momente schenkst in unserem Leben immer wieder, wo wir zur Besinnung kommen, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir dir unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Und da bitte ich dich, dass du dich uns offenbarst, dass du dich zeigst, dass du uns begegnest. Und wir so auch dürfen ermutigt vorangehen, dürfen ermutigt weitergehen, dürfen wissen, du hast ein Ziel, du gehst mit uns voran. So wie du mit dem Volk Israel ins verheißene Land gekommen bist, weil du das erfüllt hast, deine Verheißung, so wirst du auch mit uns ans Ziel kommen. Danke dir, dass du uns begleitest. Amen.